der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler.
Und mit Matthias Lohmann.
Wenn du diese Folge am Tag ihrer Veröffentlichung hörst, dann ist heute Silvester. 2022 geht zu Ende und wir nehmen das zum Anlass, zurückzuschauen auf ein paar große Themen, Ereignisse und Entwicklungen im vergangenen Jahr. Das Ganze immer auch mit der Frage, was hat Gott damit zu tun und welche Bedeutung haben diese Dinge für uns als Christen? Matthias, lass uns direkt starten und zwar mit dem Wort des Jahres. Bevor ich verrate, was die Gesellschaft für deutsche Sprache da ausgesucht hat, was war denn dein persönliches Wort des Jahres?
Nun, wir sitzen hier in der Gemeinde, da muss die Antwort Jesus lauten, weil Jesus ja immer die richtige Antwort ist auf alle Fragen, die in der Gemeinde so gestellt werden. Aber ganz im Ernst, Jesus ist der Name, in dem allein das Heil zu finden ist. Und von daher bleibt er mein Wort des Jahres in diesem Jahr, im nächsten Jahr, war es in den letzten Jahren.
Offiziell gekürt wurde der Begriff Zeitenwende. Das war die Wortwahl von Bundeskanzler Olaf Scholz für den Angriff Russlands auf die Ukraine und auch für das, was danach folgte. Findest du, Zeitenwende ist ein guter Begriff dafür?
Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie man Zeiten definiert. Es war ganz sicher ein Einschnitt in die Zeit, in der wir gerade leben, in die Zeit seit vielleicht dem Kalten Krieg, also seit den 1990 ungefähr, sagen wir mal, oder den 1990er Jahren. Und natürlich ist es schlimm, ein großes Verbrechen, verbunden mit großem Leid. Von daher kann man den Begriff in gewisser Weise sicherlich so gebrauchen. Aber im Hinblick auf die Gesamtgeschichte ist das natürlich ein viel, viel zu großes Wort. Denn so ganz viel verändert hat sich, wenn wir uns jetzt mal die Weltgeschichte anschauen, nicht zwischen der Welt in 2020 und der Welt jetzt zum Jahreswechsel 2022-2023.
Der Krieg, der reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von Krisen in den letzten Jahren. Wirtschaftskrise, Flüchtlingsströme, die Corona-Pandemie. Was würdest du sagen, lässt sich diese Zeit der Umbrüche geistlich deuten, auch wenn sie vielleicht nicht eine ganz besondere Zeit ist, aber es ist ja doch für uns was, was uns herausfordert, was uns auch neu bewusst macht, wie fragil manches ist. Lässt sich das geistig deuten und wenn ja, wie?
Also irgendwie sicher, aber grundsätzlich wäre ich erstmal etwas vorsichtig. Der Philosoph Hegel hat vor ungefähr 200 Jahren mal gesagt, die Eule der Minerva beginnt ihren Flug erst in der Dämmerung. Und damit hat er gemeint, dass wir erst in der Rückschau Dinge wirklich einordnen können. Und ich würde denken, dass das auch ein bisschen so ist mit dieser Zeit. Denn in der Weltgeschichte hat es seit Christi Himmelfahrt immer wieder Zeiten gegeben, in denen es viele Krisen, viel Not gegeben hat, wo Menschen dachten, das ist jetzt die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und das höre ich auch in dieser Zeit. Das hat mir gerade am Sonntag wieder jemand gesagt. Wir sollten uns jetzt alle vorbereiten und das sind ja die Krisen, sind ja klar, sieht man eindeutig in der Bibel. Und ich sage, na gut, vielleicht.
Vorbereiten sollen wir uns immer insofern.
Genau, und das ist genau der Punkt. Bisher lagen diejenigen, die meinten, Krisenzeiten wären jetzt das klare Indiz dafür, dass Jesus jetzt ganz bald wiederkommt, die lagen immer falsch. Aber klar ist auch, irgendwann werden sie mal recht haben. Irgendwann ist es soweit. Der Herr wird wiederkommen. Und deswegen sollten wir grundsätzlich bereit sein. Und vielleicht können uns solche Krisenzeiten auch daran erinnern, dass wir vorbereitet leben. Ich denke, ein anderer geistlicher Aspekt aber ist, dass diese Krisen und Umbrüche uns so manches lehren können. Sie lehren uns zum Beispiel, dass die Dinge, die wir so oft als selbstverständlich ansehen, doch nicht so sicher und so selbstverständlich sind. Ja, wenn wir nur in die letzten Jahre denken, Gesundheit, Freiheit, Frieden, Wohlstand. Ja, viele Menschen haben ganz überrascht feststellen müssen, dass das, was für sie eigentlich klar gegeben war, nicht mehr klar war. Manche Freiheiten waren nicht mehr da. Der Frieden in Europa ist nicht mehr da. Die Gesundheit war auf einmal durch so ein komisches Virus bedroht. Ja, und selbst der Wohlstand durch eine Wirtschaftskrise, durch Inflation und sonstige Dinge. So, und deswegen, glaube ich, kann diese Zeit uns auch helfen, uns wieder neu zu besinnen auf den einen, in dem wir wirklich Sicherheit finden und eben anzuerkennen, dass alles andere längst nicht so sicher ist, sodass wir unser Leben eben nicht auf sandigem Untergrund bauen, sondern auf dem Felsen. Und Jesus Christus ist dieser Felsen.
Zugenommen haben in diesem Jahr auch die Klimaproteste. Teilweise war das schon ganz schön skurril, wo sich Aktivisten der sogenannten letzten Generation überall hingeklebt haben. Manchmal war es auch gefährlich. In mindestens einem Fall wurden Rettungskräfte behindert, zu einem Unfallort zu gelangen. Aber sind die Motive dieser Aktivisten nicht eigentlich gut? Es geht ja schließlich um die Bewahrung der Schöpfung. Muss man das nicht gerade als Christ grundsätzlich befürworten?
Nein, gut finden muss man das als Christ nicht. Aber Verständnis habe ich dafür. Die Menschheit hat Sehnsucht nach einer heilen Welt. Und nun werden sie eben versuchen, irgendwie diese heile Welt zu haben. Und Umweltschutz ist aus der Sicht vieler Menschen gerade der Weg dahin. Umweltschutz an sich ist auch nicht schlecht. Ist eine gute Sache. Nur wir müssen auch anerkennen, dass auch selbst das biblische Mandat der Bewahrung der Schöpfung so nicht mehr wirklich funktioniert. Denn der Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, hatte Gott gegeben vor dem Sündenfall. Und im Sündenfall ist diese einst sehr gute Schöpfung eben dann leider nicht bewahrt worden, sondern durch den Sündenfall ist sie unter die Knechtschaft der Sünde gekommen. Und deswegen sehnt sich die Natur, alle Schöpfung, nach der Befreiung aus der Knechtschaft. Ja, wir lesen das in Römer 8, wie es eine große Sehnsucht gibt. Und das können die Klimaaktivisten nicht tun, das muss Gott selbst tun. Als Christen, aber klar, ist es eine gute Sache, sich in gewissem Rahmen auch für Umweltschutz einzusetzen. Wie gesagt, es ist ein bisschen umstritten, inwieweit der Schöpfung bewahren Auftrag für uns hier und heute so noch gilt wie damals für die ersten Menschen. Aber in einem gewissen Maß ist es sicherlich gut und richtig, sich darum zu bemühen. Denn letztendlich wollen wir zeigen, dass uns das Wohl der Menschen wichtig ist. Deswegen verkündigen wir das Evangelium. Aber ein Weg, wie Menschen gut leben können, ist eben auch, dass wir uns einsetzen für die Natur, für die Schöpfung, sodass Menschen eine Welt haben, in der sie leben können, sodass sie Trinkwasser haben, sodass sie eben eine saubere Luft zum Atmen haben. Das sind alles Dinge, die durchaus für Christen angebracht sind. Nur wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir als Christen jetzt zwingend das gut finden müssen, was dann manche der Klimaaktivisten tun.
Vor allem, weil es ja teilweise auch gegen Recht und Gesetz geht und die öffentliche Ordnung auch gefährdet. Einige Beobachter bescheinigen der letzten Generation und auch der Fridays for Future Bewegung sogar religiöse Züge. Die Taz schrieb schon vor ein paar Jahren über Klimaschutz als Religion und die Neue Zürcher Zeitung erst in diesem Jahr, ich zitiere das, Klima, für viele ist das ein Glaube. Gehst du bei der Einordnung mit?
Ja, da gehe ich mit. Nämlich genau, weil Menschen ihre Erlösungshoffnung auf diese Dinge setzen. Wie gesagt, ich glaube, Gott hat uns ein tiefes Verlangen gegeben nach dem Leben in einer heilen Welt. Das ist gut und richtig. Und Menschen suchen an falschen Orten nach dem, wonach sie eine tiefe Sehnsucht haben. Und sie werden letztendlich natürlich scheitern. Aber es hat religiöse Züge. Und das heißt, wenn ich denke, meine ultimative Sehnsucht ist nach einer heilen Welt, dann ist das letztendlich mein Gott, mein Dogma, Umweltschutz, Klimaschutz, das wird zum obersten Dogma, das wird zu meinem Gott. Und dann bin ich bereit, alles dafür zu opfern. Dann gebe ich mich dem komplett hin. Und das sehen wir bei manchen dieser Aktivisten. Und nochmal, ich glaube, das ist durchaus aus einem sehr nachvollziehbaren Motiv entstanden, was dann da geschieht. Nur die Aktion wird nicht helfen. Das ist die traurige Wahrheit. Aber deswegen gehe ich mit. Ich glaube, es hat religiöse Züge und ich glaube, für manche ist das der neue Glaube.
Ich würde sagen, sogar für gar nicht so wenige. Es gibt natürlich die radikalen Aktivisten, aber es gibt ja ganz viele, auch in den Medien ist das ja ganz oft ein riesengroßes Thema. Und immer wenn da so ein Glaube da ist oder was, wofür Leute wirklich brennen, leben, ist es ja auch eine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und auch über den eigenen Glauben, die eigenen Vorstellungen zu sprechen. Siehst du da irgendwelche evangelistische Möglichkeiten? Wo kann man da ansetzen? Also wenn ich jetzt vielleicht in der Familie oder im Freundeskreis jemand habe, der das sehr brennend und eifernd ist für das Thema Klima, wie kann ich den am besten abholen?
Ich glaube, wir holen grundsätzlich Menschen gut ab durch Fragen. Also ich würde mal die Warum-Fragen stellen, ganz viele, und immer weiter zurückgehen und sagen, was ist das letztendliche Motiv? Warum willst du denn die Natur schützen? Wonach sehnst du dich letztendlich? Und ich glaube, dann kommen wir doch wieder zurück zu den letztendlichen tiefen Sehnsüchten, die meines Erachtens Gott in uns hineingelegt hat. Und eine dieser Sehnsüchte ist eben letztendlich das Leben in einer heilen Welt. So, und wenn ich so weit gegangen bin, dann und zugehört habe, eine ganze Zeit zugehört habe und vielleicht auch ein gewisses Verständnis gezeigt habe und dann auch dann den Anknüpfungspunkt finde und sage, du, ich teile deine Sehnsucht. Da ist er vielleicht mal ganz überrascht, weil du gar nicht so aussiehst, als wenn dich das wirklich so bewegen würde. Und dann kannst du ihm erklären, wie du glaubst, dass du in eine heile Welt kommen wirst. Und kannst einen Gott verkünden, der das erreichen wird, was die Klimaaktivisten nie erreichen werden. Diese Welt wird vergehen. Sie wird umgestaltet werden. Aber dann wird Gott eine neue Schöpfung, eine neue Welt kreieren, in der wirklich alles heil ist. Und jeder, der auf ihn vertraut, wird dort mit ihm sein. Und ich glaube, das können wir dann weiter sagen. Das wäre ein Weg, wie wir da ansetzen können.
Auch sportlich hat dieses Jahr manches mit sich gebracht. Eines der ganz großen Themen war natürlich die Weltmeisterschaft in Katar. Da müssen wir nochmal drüber reden, nicht mehr über diese Rahmenbedingungen und über die Frage Boykott ja oder nein, da haben wir ja eine eigene Folge drüber gemacht, aber über das, was Messi nach dem Titelgewinn seiner Argentinier gesagt hat, da möchte ich doch kurz mit dir drüber sprechen. Der hat sich nämlich ganz selbstbewusst hingestellt und dann verkündet, ich wusste, dass Gott mir diesen Titel schenken wird. Was ist das? Eine echte geistliche Einsicht? Ein bisschen anmaßend? Oder ist es schon Gotteslästerung?
Also anmaßend ist es ganz sicher. Eine geistliche Einsicht, wer weiß, glaube ich eher nicht. Wäre mal interessanter, nochmal nachzufragen. Gotteslästerung, ja vielleicht, wobei ich da auch vorsichtig wäre. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube natürlich, dass Gott souverän ist. Ja? Und ich glaube auch, dass seine Souveränität, seine Allmacht sich auch erstreckt, sogar über die Weltmeisterschaft. Also ich glaube nicht, dass irgendein Weltmeisterschaftsspiel abläuft, ohne dass Gott allmächtig darüber regiert. So, also von daher in gewisser Weise kann ich sogar mit der Aussage leben, Gott hat Messi den Titel gegeben. Ja, ist zwar ein bisschen seltsam, diese Aussage, würde ich jetzt auch nicht zwingend zu meinem Predigtthema machen, aber ja, in gewisser Weise. Sich hinzustellen, ich wusste, dass er das tun würde, da würde ich sagen, okay, woher genau wusstest du das? Also in der Bibel hast du es nicht gelesen. Also vielleicht hättest du den Eindruck, ja, und dann hat er sich vielleicht einfach schlecht ausgedrückt. Vielleicht hat er gebetet und Gott hat ihm vielleicht irgendwas deutlich gemacht und was weiß ich. Also kann alles sein. Ich will da nicht spekulieren. Weißt du, in letzter Instanz finde ich solche Thesen auch immer sowieso ganz schräg. Hier ist ein junger Mann, dein Jahrgang, glaube ich, der nicht bekannt dafür ist, dass er besonders viel geistliche Einsicht bisher hatte und deswegen zu geistlichen Themen ständig Stellung beziehen sollte und alle hören müssen, was er dazu sagen hat. Er ist kein Philosoph, er ist kein Intellektueller, der kann gut kicken. Ja? Und jetzt hat er hier gerade 120 Minuten Fußball gespielt, ist total platt, ist voller Adrenalin und jetzt hält ihm da einer ein Mikro unter die Nase und da brabbelt er halt irgendeinen Stuss. Und so würde ich das einordnen. Dann würde ich sagen, Leute, lasst die Kirche im Dorf, nicht über alles so aufregen, nicht alles so ernst nehmen. Das ist ein junger Mann, der weiß gerade gar nicht genau, was er sagt, weil der gar nicht mehr genug Sauerstoff im Hirn hat, um noch vernünftig denken zu können. Also ich würde ihn jetzt auch nicht zum großen Gotteslästerer machen und sagen, oh, der wird aber in der Hölle schmoren. Ich wünsche Messi, dass er nach dem WM-Titel Jesus kennenlernt, falls er ihn noch nicht kennt. Vielleicht kennt er ihn ja, das weiß ich nicht. Und dann bei ihm den Sieg findet, der ewig währt, die Weltmeisterschaft findet in 4 Jahren wieder statt, dann ist er nachher nicht mehr Weltmeister wahrscheinlich. Jesus ist viel wichtiger, ich hoffe, das erkennt er. Und dann kann er irgendwann sicher sagen, ich weiß, dass Gott seinen Sohn für mich in diese Welt gesandt hat. Und das ist dann doch tatsächlich eine gute Botschaft. Und dann freuen wir uns mit ihm. Und ich glaube, Gott wird alles andere dann auch nicht auf die Goldwaage legen.
Das war der kurze Rückblick in unsere Gesellschaft, Politik, Sport. Lass uns mal über Entwicklungen in der christlichen Welt sprechen. Wir haben hier im Podcast ja immer mal wieder die Situation im Bund Freier Evangelischer Gemeinden beleuchtet. Auf dem Bundestag im September haben wir beide zusammen mit 3 anderen Pastoren einen Antrag eingebracht. In diesem Antrag haben wir darum geworben, das biblische Leitbild für Sexualität in unserem Bund verbindlich zu machen. Es hat recht hohe Wellen geschlagen. Wir haben uns letztlich entschieden, den Antrag zurückzunehmen. Das konnten nicht alle nachvollziehen. Manche waren sogar richtig enttäuscht darüber. Kannst du noch mal erklären, warum wir den Antrag wieder von der Agenda runtergenommen haben?
Also ganz ehrlich, eigentlich habe ich keine Lust dazu, weil ich mich aus diesem Thema gedanklich verabschieden wollte. Aber für die, die das jetzt dann doch interessiert und die vielleicht sonst noch immer enttäuscht bleiben, lohnt sich dann vielleicht doch eine kurze Antwort. Also ich denke, es waren ein paar Faktoren, ohne dass ich jetzt da das wirklich noch sehr präsent hätte. Es war zum einen so, dass wir aufgrund von auch Kommunikation, die von der Bundesleitung dann kam, den Eindruck hatten, dass wir in ein Licht gerückt wurden, was Leute dazu bringen könnte, gegen den Antrag zu stimmen, einfach weil sie den Eindruck haben könnten, dass wir irgendwie ganz konspirativ unterwegs sind und dann sich dann doch nicht mit uns auf eine Seite stellen wollen. Das fanden wir nicht gut, das fanden wir auch nicht fair, wie da mit uns umgegangen wurde, aber das haben wir so zur Kenntnis genommen. Wir haben auch mit der Bundesleitung darüber gesprochen, das ist auch soweit geklärt, aber das war trotzdem die Stimmung, die letztendlich uns dazu veranlasst hat zu sagen, dann ziehen wir wahrscheinlich besser zurück. Wir haben auch gesehen, dass manche das Anliegen geteilt haben, aber gesagt haben, die Zeit dafür ist noch nicht reif. Und die hätten wir letztendlich gedrängt, sich jetzt irgendwie positionieren zu müssen. Und da kam auch von einigen die Bitte, drängt uns doch nicht, jetzt uns da positionieren zu müssen. Wir sind eigentlich bei euch, aber wir hoffen doch, dass es noch irgendwie anders geht. Letztendlich hat auch die Bundesleitung uns mehr oder minder direkt zu verstehen gegeben, dass es ihr lieber wäre, dass wir den Antrag nicht stellen. Und so wollten wir dann auch die Bundesleitung da respektieren und sagen, okay, sie ist letztendlich in der Verantwortung und nicht wir. Und deswegen haben wir den Antrag zurückgezogen. Ich glaube, der Bundestag hat dann gezeigt, wie dringlich das Thema doch ist. Und ich glaube, so mancher, der vorher gesagt hat, die Zeit dafür ist noch nicht reif, hat dann nachher auch zurückgemeldet, oh, die Zeit ist doch reif. Und ja, von daher ist jetzt müßig, darüber zu diskutieren, ob es besser gewesen wäre, den Antrag zu stellen. Ich weiß es auch nicht. Wir haben uns jetzt so entschieden und damit war das Thema dann erledigt. Und ich hoffe, dass diejenigen, die das jetzt ganz enttäuschend fanden, dann vielleicht selber aktiv werden. Das ist mir im Nachgang schon auch ein bisschen schwer gefallen, auch als ich mich dann bewusst ein bisschen zurückgezogen habe aus der ganzen Thematik, dass Leute dann mir gesagt haben, Matthias, du musst dich da doch einbringen. Und ich gedacht habe, ja, wo seid denn ihr? Warum bringt ihr euch nicht ein? Wenn es euch wichtig ist, dann macht ihr. Und so hoffe ich, dass jetzt andere aufstehen, vielleicht auch die Bundesleitung, die jetzt das Heft des Handelns in der Hand hat, wirklich aktiv wird und dann schauen wir, was passiert.
Wie geht es jetzt weiter? Wird der Bund in der Frage in die Beliebigkeit abdriften oder denkst du, wir werden uns da auf eine gute gemeinsame Linie verständigen, vielleicht schon beim nächsten Bundestag?
Ich bin kein Prophet. Ich bin nicht sonderlich optimistisch. Wie gesagt, ansonsten möchte ich im Moment gar keine großen Gedanken zum Bund FEG machen. Ich habe wirklich für mich bewusst gesagt, ich nehme jetzt mal ein Sabbatjahr bis zum nächsten Bundestag, dann schauen wir, was da auf der Agenda steht. Da werde ich mich dann sicher auch äußern. Bis dahin soll es ja dann irgendwie eine Regelung geben. Meine Befürchtung ist, dass man irgendwie jetzt einen Konsens sucht, also gar nicht mehr die Schrift fragt, was die Schrift sagt, sondern einfach einen Konsens sucht unter den Menschen und dann vielleicht irgendwas definiert und dann noch diejenigen, die das noch irgendwie anders sehen, aber dürfen dann auch noch irgendwie alle sein, sodass man im Endeffekt nichts klärt und vielleicht irgendwie so eine Konsensposition, der die meisten oder die allermeisten dann zustimmen hat. Aber man kann es halt trotzdem anders sehen und damit ist man dann der Beliebigkeit anheimgefallen. Das ist das, was ich so ein bisschen befürchte. Aber ich könnte mich täuschen und wie gesagt, ich will jetzt bewusst mich mal zurücklehnen und schauen, was jetzt passiert. Jetzt dürfen andere aktiv werden. Ich bete dafür, dass der Herr einfach klar zeigt, ob dieser Bund eine Zukunft hat. Es gibt keine Verheißung für Bünde. Vielleicht ist es einfach auch das Ende des Bundes. Vielleicht wird er dahin vegetieren, wie manche Kirchen es dieser Tage tun. Das wird sich zeigen.
Dann ist in diesem Jahr ein neuer christlicher Verlag an den Start gegangen, der hier, finde ich, auch Erwähnung verdient, der Verlag Verbum Medien. Streng genommen gibt es den zwar schon seit 2021, aber dieses Jahr kamen die ersten Bücher auf den Markt. Zum Beispiel Vorsehung von John Piper, Gottesfurcht von Michael Reeves und ganz aktuell das Buch Tiefer von Dane Ortlund. Richtig tolle Inhalte, finde ich. Aus meiner Sicht auch hervorragend übersetzt. Der Verlag hat außerdem noch ein paar wunderbare Kinderbücher im Programm. Jetzt ist der christliche Büchermarkt in Deutschland ja nicht besonders groß und darüber hinaus auch hart umkämpft. Wie schätzt du das Potenzial von Verbum Medien ein?
Also, dass der Markt nicht groß ist, das ist sicherlich so. Denn die christliche Szene ist nicht besonders groß und vor allem die reformatorisch-evangelikale Szene ist nicht besonders groß. Und das ist ja schon auch die Zielrichtung von Werbung. Ich glaube nicht, dass man da von einem umkämpften Markt reden kann. Ich sehe, dass die großen Spieler in dem Markt eigentlich sehr geschwisterlich miteinander unterwegs sind. Also von daher, dieser Verlag wird jetzt sicherlich keine ganz großen Verkaufszahlen auf einmal erreichen. Aber es gibt bestimmte Nischen, in denen es sicher noch ein gewisses Potenzial gibt. Und ich glaube, Werbung hat sich gut positioniert. Also gerade die russlanddeutsche Community ist sicherlich eine, in die man doch noch das eine oder andere reinbringen kann. Und im Werbung-Team sind ja zwei Brüder mit russlanddeutschem Hintergrund, neben zwei anderen, die den Hintergrund nicht haben. Also ich glaube, da ist diese Ecke schon auch noch ein bisschen mit im Blick. Und da, denke ich, ist Potenzial. Gute christliche Kinderbücher, glaube ich, ist auch etwas, was wirklich Potenzial hat. Die Bibelstudienhilfen hast du gerade nicht erwähnt, aber sie haben ja einen Kommentar zum Galaterbrief und eine Bibelstudienhilfe zum Galaterbrief herausgebracht. Ich glaube, das hat richtig Potenzial, da mit guten Inhalten Menschen zu helfen, biblische Bücher zu studieren. Und das ist nur das erste Buch, was dazu rausgekommen ist. Das wird eine ganze Serie werden. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin. Bei den anderen Büchern, klar, da gibt es dann Bücher, die werden sich gut verkaufen, weil die Themen toll sind, weil die Bücher toll sind. Das sind aber, denke ich, dann wirklich auch so Einzelprojekte, die dann vielleicht mal ganz gut laufen, vielleicht auch mal nicht gut laufen. Das wird sich zeigen. Ich glaube, der große Mehrwert von Werbung in meinem Verständnis liegt tatsächlich in diesen Segmenten. Also gute Literatur, gerade in die russlanddeutsche Gemeindelandschaft hineinzubringen, Kinderbücher und Bibelstudienhilfen. Also da freue ich mich ganz besonders drüber. Aber ich freue mich natürlich auch, dass Pipers Vorsehung auf dem Markt ist. Das wäre wahrscheinlich sonst auch über einen anderen Verlag gelaufen. Aber wie gesagt, trotzdem, Werbung macht da tolle Sachen und ich wünsche diesem Verlag wirklich ganz viel Erfolg und freue mich, dass es ihn gibt.
Und nicht nur für Russlanddeutsche, das ist ganz wichtig.
Natürlich nicht, nein. Das will ich auch, so will ich nicht verstanden werden. Natürlich für viele und ich lese diese Bücher auch mit Freude und ich glaube, ich kann jedem Zuhörer auch empfehlen, mal zu schauen, was Werbung so veröffentlicht hat. Aber ich glaube, der Markt wird noch größer und damit ist neues Marktpotenzial da, weil das doch Kreise sind, in die die bisherigen Verlage vielleicht noch nicht so gezielt hineingegangen sind. Das meinte ich damit.
Zum krönenden Abschluss habe ich noch unsere Gemeinde auf dem Zettel, die natürlich Gottes Gemeinde ist. Was waren hier bei uns die Highlights für dich?
Es gibt ein paar Highlights, die wahrscheinlich jedes Jahr immer wieder kommen. Die Christsein-Entdecken-Kurse, also unser Glaubensgrundkurs basierend auf dem Markus-Evangelium, ist für mich immer ein Highlight, immer zu sehen, wie da Menschen kommen. Auch zu sehen, wie Leute aus der Gemeinde ihre Freunde und Bekannten und Familienangehörigen einladen zu diesen Kursen, finde ich immer toll. Und zu erleben auch, wie dann Menschen in diesen 5 Wochen wirklich Dinge entdecken und Jesus kennenlernen, das finde ich faszinierend. Die Taufen sind für mich immer Highlights, zu hören, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, das öffentlich bezeugen. Dieses Jahr war ein persönliches Highlight, dass meine Tochter sich hat taufen lassen. Die Gemeinschaftsgottesdienste im Sommer, fantastisch. Das war ja ein Projekt, wo wir den Abendgottesdienst während der Sommerferien nicht gemacht haben und 4-mal eben so einen besonderen Gemeinschaftsgottesdienst gemacht haben und dann auch nochmal bei der Gemeindefreizeit so einen Gottesdienst gemacht haben. Ich glaube, das war richtig gut, weil wir da viel Anteil nehmen konnten aneinander. Da war Zeit für Zeugnisse, da war mehr Zeit für Gebetsanliegen, da wurde intensiv miteinander gebetet, es wurde auch Gott angebetet in Liedern mit längeren Phasen, wo wir einfach mal 4 Lieder hintereinander weggesungen haben. Also das war für mich ein richtiges Highlight, auch wenn es nicht ganz unproblematisch war, natürlich aufgrund der Situation, dass dann der Abendgottesdienst dann ausgefallen ist. Ich glaube, in Sommerferien war das vertretbar. Und Gemeindefreizeit habe ich gerade schon erwähnt, nicht nur wegen des Gemeinschaftsgottesdienstes, der da auch für mich nochmal ein besonderes Highlight war, aber die Gemeindefreizeit ist eigentlich jedes Jahr auch zu erwähnen als ein Highlight. Und dieses Jahr waren wir so früh ausgebucht wie noch nie, hatten also wieder alle Betten belegt in dem Freizeitheim, wo wir waren, mit über 200 Leuten aus der Gemeinde unterwegs zu sein und die Gemeinschaft zu erleben, viele Gespräche zu erleben, das macht einfach Freude. Ja, und zu sehen, wie Menschen einfach im Glauben wachsen, das war auch wirklich toll, so im Laufe des Jahres zu sehen, wie manche wirklich ganz, ganz große Schritte gemacht haben. Mir fallen ein paar Leute ein, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wo ich denke, wow, wenn ich zurückdenke vor einem Jahr, Da haben die noch ganz wenig verstanden und wie die jetzt brennen und sich einbringen und wieder auch weitergeben an andere, das freut mich richtig. Vielleicht als letztes, ganz aktuell noch, die Carol Services, also die gottesdienstähnlichen Veranstaltungen, die wir samstags hatten, vor dem dritten und vor dem vierten Advent, mit ganz vielen Liedern, die wir miteinander gesungen haben, Weihnachtsliedern, Adventsliedern, fand ich klasse. Vor allem, weil wir das auch genutzt haben, um viele Menschen einzuladen, die Jesus Christus noch nicht als ihren Retter und Herrn kannten und da eine Gelegenheit hatten, wirklich über die Lieder, über Textlesung und eine evangelistische Andacht diesen Menschen den Herrn näher zu bringen und sie einfach auch mal hier in diese Gemeinde hineinzubringen. Und ich habe in vielen Gesprächen gehört, dass die zu Gast waren, das ganz toll und beeindruckend fanden. Ich hoffe, dass daraus auch gute geistliche Frucht entsteht. Also so gab es doch eine ganze Reihe Highlights.
Weil du eben die Gemeinschaftsgottesdienste angesprochen hast, wer diese Folge an Silvester hört, am 31.12. abends haben wir auch wieder einen Gemeinschaftsgottesdienst, schon einige Zeugnisse geplant und ich freue mich, dass wir da wieder so einen Gottesdienst hier feiern können zum Ende dieses Jahres. Für mich war auch ein Highlight, dass sich nach der Corona-Zeit doch einiges wieder entspannt hat, dass wieder mehr Gemeinschaft auch sonst möglich war. Ich habe das genossen, auch Leute zu Hause zu besuchen. Wir haben auch bei uns öfter mal Gäste gehabt und so, dass diese Belastung weg war. Ja, bist du getestet, bist du geimpft und so weiter. All diese Themen waren nicht mehr so präsent und das war schön, finde ich. Gott sei Dank. Was würdest du sagen, sind wir endgültig raus aus dieser Krise oder gibt es da noch Dinge, die wir anpacken, vielleicht auch aufarbeiten müssen?
Nun, ich hoffe, wir sind raus aus der Corona-Krise. Ich glaube auch, dass das im Wesentlichen vorbei ist. Wir haben aktuell viele Kranke in der Gemeinde, aber die wenigsten davon haben Corona. Und ich glaube, das ist auch in ganz Deutschland im Moment so. Also die Corona-Varianten, die jetzt noch rumgehen, sind auch offensichtlich nicht mehr ganz so gefährlich. So, von daher hoffe ich, dass das Thema in gewisser Weise vorbei ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht noch Dinge aufzuarbeiten haben. Manche Leute, auch manche Geschwister hier aus der Gemeinde, haben sich abgewöhnt, Sonntag für Sonntag in die Gottesdienste zu kommen. Das ist etwas geworden, was man vielleicht dann ab und zu mal macht. Und das erlebe ich schon, also neben einigen wenigen, die einfach dann gar nicht mehr gekommen sind. Und manche sind jetzt tatsächlich zum Jahresende aus der Gemeinde ausgetreten. Das sind aber ganz wenige. Haben wir doch eine ganze Reihe von Mitgliedern, die, glaube ich, nicht mehr ganz so regelmäßig kommen, wo Gottesdienstbesuch keine so hohe Priorität mehr hat. Und ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen, das wirklich zu einer Priorität zu machen und das wertzuschätzen. Eigentlich hätte ich gedacht, dass das nach Corona, dass die Wertschätzung steigt, dass Leute sagen, ich erkenne jetzt eigentlich, was für ein Wert darin ist, dass wir zusammenkommen können. Aber andererseits verstehe ich auch, dass Menschen sich eben auch andere Dinge angewöhnt haben und erlebt haben, Mensch, man kann Sonntag ja auch noch ganz andere Sachen machen. Und da brauchst du jetzt doch nochmal wieder eine weitere Durchsortierung der Prioritäten und ein klares Erkennen, dass der Gottesdienst nicht ein nettes Extra im christlichen Glauben ist, sondern ein biblischer Auftrag, dass wir die Versammlung der Gläubigen nicht missen sollen. Und das heißt nicht nur ab und zu nicht missen sollen, sondern eben ganz regelmäßig bei der Versammlung der Gläubigen dabei sein sollen. Da, glaube ich, haben wir noch auch Lehrbedarf in der Gemeinde. Nochmal, viele kommen natürlich auch ganz regelmäßig, aber es gibt doch auch einige, da sehe ich schon noch, dass wir da was anpacken müssen. Und ich glaube, wir müssen auch Gemeinschaft wieder neu lernen. Auch das ist mir schon auch aufgefallen, dass die einen total begeistert sind. Jetzt wieder Gemeinschaft, endlich wieder Gemeinschaft. Also erstmal finde ich das toll. Aber manchmal habe ich dann auch den Eindruck gehabt, die haben sich so gefreut, ihre Freunde wieder zu sehen, dass unsere Kultur des auf Gäste zugehens ein bisschen nachgelassen hat. Also ich glaube, da können wir auch wieder den Blick weiten und sagen, toll, dass wir die Menschen wieder regelmäßig sehen können. Aber wir wollen natürlich auch die sehen, die wir noch gar nicht kennen und sie herzlich willkommen heißen und ihnen helfen, hier in der Gemeinde schnell anzukommen. Da, glaube ich, können wir auch jetzt noch wieder was lernen. Wiederum, ich verstehe aber auch, warum das so ist nach dieser Corona-Zeit. Und andere haben, glaube ich, Gemeinschaft so ein bisschen verlernt. Die Corona-Zeit hat ja doch auch ein ganz starkes auf sich selbst Bedachtsein letztendlich gefördert, weil man gar nicht anders durfte und konnte. Und da wieder ein weites Herz zu bekommen und sagen, ich schaue jetzt nicht nur auf das, was mir gefällt und meine Präferenz und ich klicke mich am Sonntag in den Gottesdienst rein, wo gerade, was auch immer das Angebot gerade passt, sondern zu sagen, ich bin bewusst auch für andere da und investiere mich in andere. Also so ein bisschen wieder aus sich selbst herauszukommen, den Blick wieder auf andere zu richten. Ich glaube, da haben auch manche noch einen Bedarf, da wieder hinzufinden. Nochmal, das meine ich jetzt gar nicht jetzt super negativ. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar und menschlich. Aber das sind Themen, wo ich schon denke, dass wir da im nächsten Jahr auch noch dran arbeiten dürfen.
Da hast du jetzt schon ein paar Themen für 2023 genannt, was es noch zu tun gibt. Gibt es darüber hinaus noch Themen, die uns beschäftigen werden?
Ich glaube, ein großes Thema, das wir angehen wollten, unmittelbar, als dann Corona kam, war das Thema, was sind wir eigentlich? Eine Gemeinde, drei Gemeinden, wie kriegen wir das hin mit diesen drei Gottesdiensten, die ja eigentlich auch drei Gruppen sind, dass wir irgendwie eine Gemeinde sind oder eben doch irgendwie drei? Wollen wir die Unabhängigkeit der drei Teile stärker fördern und sagen, wir brauchen Identitäten, um bewusst da Acht aufeinander zu haben, vielleicht auch Hürden in den einzelnen Gruppierungen zu haben, weil die anderen Gruppen gar nicht so kennen? Oder sollten wir doch stärker das große Ganze fördern? Und da hatten wir damals schon intensive Diskussionen im Ältestenkreis und ich glaube, das ist auch weiter ein großes Thema. Ich glaube, Corona hat nochmal, oder die Nach-Corona-Zeit hat nochmal verstärkt, dass diese drei Gottesdienste vielleicht nochmal unterschiedlicher geworden sind. Der Abendgottesdienst ist nochmal jünger geworden und der Mittagsgottesdienst ist gewachsen, hat aber auch eine bestimmte Klientel vor allem angezogen. Und dann hast du den Morgengottesdienst und das Miteinander der Generationen hat darunter gelitten. So, jetzt können wir entweder sagen, wir nehmen das zur Kenntnis und sagen einfach, wir sind drei Gemeinden, die dann eben vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen haben. Aber das kann ja dann doch nicht die Lösung sein, denn das Reich Gottes, Gemeinde, soll ja eigentlich gerade die Gemeinschaft von Menschen sein, die um Jesu Willen zusammenkommen und nicht, weil sie alle ungefähr eine ähnliche Lebenssituation haben. Also ich glaube, da sind wir gedanklich auch noch gar nicht fertig, wie das weitergehen kann und soll. Und ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien, die wir mal diskutiert haben. Wie gesagt, werden die drei Gottesdienste eigenständigere Gemeinden oder schaffen wir das, vielleicht regelmäßig einen großen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern, vielleicht irgendwo anders einen Raum dafür anzumieten, zumindest einmal im Monat oder einmal im Quartal. Da sind viele Gedanken, die wir dazu irgendwo vielleicht haben, aber noch keine konkreten Pläne. Ich glaube, das ist fürs nächste Jahr ein großes Thema, da weiterzukommen, dass wir da eine klare Strategie haben, ein klares gemeinsames Ziel haben, mit der ganzen Gemeinde auch sagen, hier dahin wollen wir es weiterentwickeln. Denn wenn man Dinge nicht aktiv entwickelt, dann entwickeln sie sich und nicht immer gut. Also von daher glaube ich, da haben wir eine Aufgabe. Wie gesagt, das geht vielleicht einher damit, Räume zu finden, wo wir ab und zu zumindest mit der ganzen Gemeinde zusammenkommen können. Vielleicht auch nicht. Wir haben uns schon mal ein bisschen umgeschaut und gemerkt, das ist gedanklich einfacher als in der Praxis. Sicher bleibt die Frage nach Gemeindegründung eine aktuelle Frage. Wir haben ganz toll erleben dürfen, wie Frei Hamm eigentlich innerhalb kürzester Zeit zu einer eigenständigen Gemeinde geworden ist. Die sind weitestgehend finanziell eigenständig. Ab 1.1., wenn wir die Mitgliederlisten separat führen, die werden wahrscheinlich im nächsten Jahr sich eine Satzung geben, wahrscheinlich eine eigene Gemeindeleitung berufen. Und sind dann vielleicht noch nicht im Bund FEG offiziell anerkannt als eigenständige Gemeinde, aber letztendlich agieren sie eigenständig. Und da stellt sich für uns natürlich die Frage, haben wir da nicht den Auftrag, an die nächste Gemeindegründung zu denken und da etwas zu entwickeln? Und da haben wir auch erste Gespräche schon geführt. Und ich denke, das wird ein Thema sein jetzt für die nächsten Monate, da einfach nochmal weiter drüber nachzudenken. Und dann ein großes Thema, haben wir vorhin angeschnitten, ist natürlich die Frage, wie geht es weiter, FEG München Mitte im Bund FEG. Ich glaube, da gilt es abzuwarten, was im Bund geschieht, wie sich Dinge dort entwickeln. Und ich weiß nicht, in welche Richtung das geht, aber ich glaube auch, das ist ein Thema, was wir zumindest gespannt erst einmal beobachten und dann vielleicht auch überlegen müssen, was das konkret für uns heißt. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt einen Austritt aus dem Bund, sondern auch die Frage, wie stellen wir uns grundsätzlich zum Bund? Eher Rückzug. Und wir machen einfach unser eigenes Ding und sind irgendwie noch dabei oder aktiv einbringen und mitgestalten. Das haben wir schon mal probiert, haben das Gefühl gehabt, wir sind nicht sehr weit damit gekommen. Ja, auch das sind Fragen, die müssen wir dann sicherlich wieder neu beantworten. Also da bleiben auch ein paar Themen, die dann übergemeindlich sicherlich Themen sein werden.
Matthias, das war's für 2022. Es hat mir große Freude gemacht, diesen Podcast mit dir zu produzieren. Und ich würde sagen, lass uns das nächstes Jahr ganz einfach genauso weitermachen.
So machen wir das.
Ganz zum Schluss möchte ich mich auch noch bei allen Hörern bedanken. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nämlich nicht. Danke, dass ihr treu dabei wart, uns immer wieder Feedback und auch Fragen geschickt habt und einzelne Folgen mit anderen geteilt habt. Ihr könnt uns weiter unterstützen, indem ihr andere auf diesen Podcast aufmerksam macht und ihn zum Beispiel auch bei Spotify oder iTunes bewertet. Und wir freuen uns auch, wenn ihr für uns betet. Für gute Ideen, für Weisheit und vor allem, dass Gott unsere Seelen schützt und uns nah bei sich hält. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch bzw. einen richtig guten Start ins neue Jahr und von Herzen Gottes reichen Segen.